Gut sein ohne Gott funktioniert es. Und damit entlasse ich euch jetzt auch schon in eure erste Arbeit. Ihr dürft euch jetzt nämlich, ohne dass ich irgendwas dazu gesagt habe, miteinander austauschen. Ihr könnt euch in kleinen Gruppen zueinander drehen, entweder in den Reihen oder in den Reihen nach hinten und dann mal so 2, 3, 5. Ich werde ein bisschen den Geräuschpegel sozusagen abchecken und abwarten. Und dann könnt ihr euch mal miteinander austauschen, wie würdet ihr diese Frage beantworten? Und wenn ja, im Optimalfall auch noch eine Begründung dafür geben, warum ihr sie in der Art und Weise beantwortet, wie ihr sie eben beantwortet. Und dann dürft ihr natürlich auch trotzdem diese Zettel benutzen, wenn sich aus dem Gespräch ein paar Nachfragen ergeben, wenn sich eine Verständnisfrage ergibt oder ihr sonst irgendwie eine geniale Idee habt, dann schreibt die einfach auf und wir werden später versuchen, das miteinander auszuklamüsern. Ich kann nicht versprechen, dass wir, je nachdem, wenn jetzt hier 5000 Dinge ankommen, dann Salem-Gottesdienste sind in der Regel ein bisschen länger. Ich werde versuchen, das möglichst kurz zu halten und zu gestalten und dann schauen wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Aber jetzt rede ich nicht mehr, jetzt redet ihr. Und das ist, ich breche es jetzt hier trotzdem mal ab und wir gucken mal, was später aus den Diskussionen in den Gruppen vielleicht noch vorkommt. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das festzuhalten. Ihr habt die Möglichkeit, und wenn es keine Frage ist an besagte Telefonnummer, dann irgendwie eine Aussage oder eine Behauptung oder sonst irgendwas zu schicken. Und wenn das passt, dann versuchen wir das einfach mit einzubauen. Was ich jetzt machen würde, ist, ich würde euch gerne einen kurzen Videoclip zeigen von einem Menschen, in dem ich in den letzten 5, 6, 7 Jahren sehr, sehr viel gelernt habe. William Lane Craig heißt der, ist ein amerikanischer Theologe und Philosoph, hat unter anderem in Deutschland und in England studiert. Und der hat eine Arbeit aufgebaut seit mehreren Jahrzehnten, die heißt, die heißt Reasonable Faith, also auf Deutsch übersetzt vernünftiger Glaube. Und da setzt er sich mit eben Fragen auseinander. Und wir gucken uns jetzt ein kleines Video an, das genau diese Frage stellt. Gut sein ohne Gott, funktioniert das? Kann man ohne Gott gut sein? Das ist ein 5 Minuten animiertes Video, das versucht, diese Frage zu beantworten. Und dann sage ich noch ein bisschen was dazu und dann sprechen wir darüber. Und jetzt hoffe ich, dass ich das gleich finde. Und ich klinke mich wieder aus. Genau, das war das Argument, bei dem man fröhlich auch anderer Meinung sein darf. Und wir gucken uns das jetzt trotzdem mal ein bisschen an, weil ich glaube, dass da durchaus sehr, sehr viel dahinter steckt und auch das eine sehr stimmige Argumentation ist. Wir gucken es nochmal genau an in der Art und Weise, wie das formuliert ist. Der kann da unten liegen bleiben. Wenn Gott nicht existiert, so sagt das Argument, das ist die erste Prämisse, dann gibt es keine Dinge, die man wirklich als richtig oder falsch betrachten könnte. Das ist Prämisse 1. Prämisse 2 sagt, aber es gibt Dinge, die wirklich richtig und falsch oder gut oder böse sind. Und deshalb ist die Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden kann, also existiert Gott. Jetzt kann man sagen, was ist denn das für ein bescheuertes Argument? Das ist ein Argument, das in der Sprache der Logik sozusagen formuliert ist. In einem sogenannten Modus Tollens, wenn das interessiert, kann man auch gleich wieder vergessen. Wichtig ist bei Logik oder bei deduktiven Argumenten einfach nur, dass es bedeutet, wenn diese beiden Prämissen wahr ist, wenn 1 und 2 stimmt, dann folgt 3 notwendigerweise, unabhängig davon, ob man das gut findet oder nicht. Also das ist die klassische Form der Logik, und jetzt können wir das postmoderne Zeitalter auch mal hin oder her sein lassen. Und es ist nicht nur ein Gesetz der klassischen Logik, sondern es ist, wie gesagt, auch ein Gesetz, nach dem unsere empirischen Wissenschaften heute arbeiten und funktionieren. Und um ein bisschen nochmal das Video sozusagen zu rekapitulieren und zu verstehen, was darin gesagt ist oder was damit gemeint ist, muss man sich nochmal ein paar Sachen eben angucken. Was ist mit objektiv gemeint? Und beziehungsweise im Gegensatz dazu, was ist mit subjektiv gemeint? Wenn was objektiv stimmt oder wenn was objektiv wahr ist, dann bedeutet das, dass es wahr ist, unabhängig davon, was andere darüber denken und auch unabhängig davon, was ich davon denke. Also es ist keine Meinungsfrage. Objektiv wahr, oder man könnte auch vereinfacht sagen, wirklich wahr, bedeutet, es ist keine Frage der Meinung. Und so ist zum Beispiel Mathematik in dieser Art und Weise objektiv. 2 plus 2 ist 5, nicht 5. Unabhängig davon, was ich glaube oder was ich meine, meinem Mathematiklehrer vormachen zu können. Subjektiv, beziehungsweise es wäre auch tatsächlich so, wenn wir alle in diesem Raum, jetzt in diesem Moment, der absolut festen und hundertprozentigen Überzeugung wären, obwohl wir hier einen Physiker sitzen haben, wir wären alle der Meinung, 2 plus 2 wäre 5, dann würde unsere Meinung das nicht richtig machen. Es wäre immer noch falsch und wir lägen einfach alle nur falsch. Und selbst wenn es so wäre, dass alle Menschen auf der Erde denken würden, 2 plus 2 wäre 5, wäre es trotzdem schlicht und ergreifend falsch. Das ist das, was mit objektiv oder mit einer objektiven Wahrheit gemeint ist. Umgekehrt, und das war das Eisbeispiel, umgekehrt sind subjektive Wahrheiten oder Dinge, die subjektiv wahr sind, beschäftigt sich mit Dingen, die in der Person begründet sind oder die relativ zu dem sind, was die Person sozusagen empfindet. Ob jetzt Schokoladeneis am besten schmeckt oder Stracciatella oder Vanille oder ob Männer mit langen Haaren die attraktivsten Sorten von Männern sind, die man sich vorstellen kann. Das ist eine Sache, das ist subjektbedingt und subjektabhängig. Das sind subjektive Fragen. Und die Antworten, die wir eben auch auf die Frage, können wir ohne Gott gut sein, geben, die hängen dann in manchen Punkten vielleicht ab vom persönlichen oder gesellschaftlichen Konsens. Das ist das, was heute gedacht wird. Die Frage ist, kann man das bei manchen moralischen Sachen tun? Kann man das sozusagen der Gesellschaft auferlegen oder kann man es eben nicht? Und dazu haben einige Menschen was gesagt. Peter Kreeft zum Beispiel, der ist ein christlicher Philosoph, der hat gesagt, keine Kultur hat jemals das überlebt, wenn sie gesagt hat, bei uns ist letzten Endes alles relativ und beliebig. So kannst du kein gesellschaftliches Zusammenleben führen. Und deshalb könnte man sagen, dass Dinge, die objektiv sind, die sind sachbasiert oder faktenbasiert, und subjektive Dinge, das ist eben meinungs- oder geschmacksbasiert. Und eine weitere Unterscheidung, die noch wichtig ist in Bezug auf das Argument ist, was meint er eigentlich mit Werten und was meint er eigentlich in diesem Argument sozusagen mit Pflichten? Ein Wert ist etwas, das gut oder schlecht ist. Zum Beispiel könnte man sagen, Sport treiben oder sich viel bewegen ist gut, während Krankheit schlecht ist. Das ist das, was mit Werten gemeint ist. Andere gut zu behandeln, das wäre richtig, wohingegen andere zu ermorden oder zu betrügen falsch wäre. Das ist die Unterscheidung, die in dem Argument getroffen wird zwischen Werten und Pflichten, nur um das ein bisschen besser zu verstehen. Und von dem ausgehend können wir sozusagen gucken, ob diese Dinge, die in diesen Prämissen quasi mit drin sind, ob die tatsächlich wahr sind. Und dieser erste Teil sagt eben, dass, nehmen wir mal an, Gott würde nicht existieren. Das ist das, was 1 sozusagen sagt. Dann würden moralische Werte und Pflichten, also Dinge, die wirklich richtig und falsch sind, wirklich gut oder böse sind, auch nicht existieren. Und der Grund dafür ist, wenn Gott nicht existiert, dann ist es letzten Endes tatsächlich nur eine Frage der persönlichen und der individuellen Meinung, ob etwas wirklich richtig oder falsch ist. Dazu sagt Francis Schaeffer Folgendes, das habe ich mal mitgebracht, das ist ein bisschen längerer Text. Er sagt, wenn es keinen absoluten, könnte man ein bisschen übersetzen, mit objektiven moralischen Standard gibt, dann kann man nicht in einem letzten Sinne sagen, dass etwas richtig oder falsch ist. Mit absolut meinen wir, was immer gilt, das, was einen endgültigen oder ultimativen Standard liefert. Es muss ein absolutes geben, wenn es Moral geben soll, und es muss ein absolutes geben, wenn es echte Werte geben soll. Wenn es kein absolutes jenseits der menschlichen Vorstellungen, also dessen, was wir denken, gibt, dann gibt es keinen endgültigen Appell an das Gericht zwischen Individuen und Gruppen, deren moralische Urteile im Widerspruch stehen. Sprich, wenn der eine das sagt und der andere das Gegenteil sagt, an was macht man das dann fest, dass das, was der sagt, richtig ist oder das, was der andere eben sagt? Wir sind dann, so sagt er, nur noch mit widersprüchlichen Meinungen konfrontiert. Der eine sagt das, der andere sagt das. Das mag in Teilen übereinstimmen, aber mag möglicherweise auch widersprüchlich sein. Also an was können wir, wie gesagt, immer mit diesem Argument im Hintergrund, an welche Instanz kann ich mich quasi wenden, wenn es Gott jetzt nicht mehr gäbe und wenn ich behaupten will, dass es falsch ist, andere zu ermorden, zu vergewaltigen, zu bestehlen oder irgendwie unfreundlich zu behandeln. Wer ist derjenige oder was ist die Autorität, die mir vorgibt, da irgendwelche Schlüsse ziehen zu dürfen? Gesetze sind es nicht, Gesetze können es nicht sein, Regierungserlasse können es nicht sein, weil die auch nur die subjektiven Meinungen wiedergeben der Leute, die gerade diese Gesellschaft ausmachen. Und wir haben das tatsächlich, das sieht man auch, es gibt in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Gesetze. Es mag in Land 1 so zu sein, dass der Verkauf und Gebrauch von Marihuana legal ist. Es mag in einem anderen Land sein, dass es nicht legal ist. Land 1 mag sagen, Abtreibung ist legal. Land 2 mag sagen, Abtreibung ist nicht legal. Also Regierungserlasse und Gesetze können diesen Anspruch nicht erfüllen, weil sie widersprüchlich sein mögen und widersprüchlich sein können. Und deshalb eben dieses Argument, wenn es keinen Standard gibt, dann sind letzten Endes diese ganzen Verpflichtungen und die Werte nur subjektiv. Und das Argument sagt, wenn es Gott aber gibt, dann haben wir in Gott aufgrund seines Wesens einen Standard, anhand dessen wir moralische Werte und Pflichten ableiten können. Und interessanterweise ist es jetzt nicht nur eine christliche Position. Auch atheistische Philosophen, zum Beispiel Jean-Paul Sartre, die verstehen den Menschen genau so. Sartre hat gesagt, im Leben verpflichtet sich der Mensch, zeichnet sein eigenes Porträt und es gibt nichts als dieses Porträt. Was wir damit sagen wollen ist, dass ein Mensch nichts anderes ist als eine Reihe von Verpflichtungen, dass er die Summe, die Struktur, die Gesamtheit der Beziehungen ist, die diese Verpflichtungen bilden. Also für Sartre ist der Mensch das, was er tut und was er entscheidet zu tun. Das fordert nicht irgendwie einen Zweck von ihm. Sein Zweck ist rein subjektiv und er entscheidet sich dann, ich tue das oder ich tue das. Jetzt könnte man sagen, okay, was ist mit Evolution und was ist mit Fortpflanzung oder sowas? Die Vermehrung des eigenen Erbmaterials zur Erhaltung deiner eigenen Art, könnte das nicht so irgendwie einen objektiven Standard geben? Da kann man dazu sagen, naja, die Verbreitung des eigenen Erbguts, das ist zwar beschreibend für das, was wir als biologische Wesen tun, nicht nur als Menschen, sondern auch innerhalb des Tierreichs, aber das ist keine Voraussetzung dazu, dass man es tun müsste. Niemand davon ist angehalten, das tun zu müssen, und wenn er es nicht tut, wird er dafür bestraft. Also kann auch das nicht wirklich einen Zweck geben oder nicht wirklich eine Begründung geben, warum Dinge objektiv, also wirklich richtig oder wirklich falsch sein könnten. Und wenn man diesen Gedanken weitergeht, dann wird es ideell auch noch, würde ich sagen, ein bisschen schlimmer. Und das hat Nietzsche so formuliert in seiner Philosophie mit dieser berühmten Aussage, dass er sagt, Gott ist tot. Also Gott existiert nicht, und damit hat er eben genau das gemeint, dass letzten Endes alles erlaubt ist und der Einzelne individuell und selbstbestimmt und kein anderer, kein Individuum, keine Gruppe, keine Gesellschaft oder sonst irgendjemand das Recht hat, ihm vorzuschreiben, was zu tun wäre und was eben zu lassen wäre. Das ist das, was Nietzsche sagt. Und es würde, wenn man das konsequent weiterdenkt, würde das bedeuten, dass wir in Bezug auf uns Menschen letzten Endes nur das sagen dürften, dass wir als Menschen vielleicht Freundlichkeit mögen und Mord irgendwie doof finden. Also es ist eine Sache der individuellen Vorlieben und der individuellen Präferenzen. Wir können nicht wirklich begründet sagen, Freundlichkeit ist tatsächlich und wirklich gut und Mord ist tatsächlich oder wirklich falsch. Für die meisten Menschen würde sich so eine Aussage oder hört sich so eine Aussage berechtigterweise schlimm an, vor allem dann, wenn man bedenkt, dass wir in unserer Menschheitsgeschichte, auch in der jüngeren Menschheitsgeschichte, genau solche schrecklichen Ereignisse und konsequent gedachten Philosophien gesehen haben. Und viele, nicht nur christliche Denker haben das bereits erwähnt. Wenn man das konsequent zu Ende denken würde, dann wäre der Holocaust der Juden, wenn kein Gott existiert, letzten Endes keine schlechte Sache. Er wäre einfach nur eine Sache. Er wäre etwas, das passiert ist, aber das war's dann auch. Und man könnte keinen Unterschied machen oder man könnte keinen Unterschied begründen zwischen humanitären Bemühungen in Afrika, zwischen dem, was Mutter Teresa getan hat, zwischen dem, was christliche Hilfsorganisationen tun und dem, was irgendwelche faschistischen Regime irgendwo auf der Welt gerade anstellen. Sei das im nationalsozialistischen Deutschland gewesen, sei das momentan in Nordkorea, im sehr restriktiven China oder sonst irgendwie. Es wären einfach nur unterschiedliche Dinge, die unterschiedliche Menschen gerne oder weniger gerne tun und bestenfalls subjektiv für richtig halten. Und wenn das jetzt ein bisschen kompliziert klingt, es ist es eigentlich nicht wirklich. Es ist entweder deine Meinung, dass Kinder zu foltern, zu stehlen und Menschen zu ermorden moralisch falsch ist, oder es ist eine Tatsache, dass diese Dinge falsch sind. Und das Argument sagt eben, wenn es Gott nicht gibt oder wenn es ihn nicht gäbe, dann wäre das tatsächlich nur eine Frage der Meinung. Mit anderen Worten, wenn du sagst, es ist falsch, jemanden zu stehlen, es ist falsch, jemanden zu betrügen, es ist falsch, kleine Kinder zu quälen, dann könnte man immer darauf erwidern, sagt wer? Sagst du? Okay. Was ist, wenn jemand anders sagt, ich empfinde tiefe Befriedigung daran, das zu tun? Dann steht deine Aussage, deine Meinung gegen die Meinung von diesem Mann. Und du hast keinen Standard, anhand dessen du abmessen könntest, oder keine Autorität, die dir sozusagen sagt, das ist wirklich so oder das ist nicht so. Das Problem ist eben, oder das ist das, was dieses Argument, finde ich, so stark macht, dass wir Menschen alle dieser zweiten Prämisse zustimmen. Ja, es gibt Dinge, die sind wirklich richtig und es gibt Dinge, die sind wirklich falsch. Jeder von uns würde sagen, kleine Kinder zu quälen aus Spaß an der Freude oder um sich sexuell zu befriedigen oder sowas ist falsch, falsch, falsch. Und es ist es immer und zu jeder Zeit, keine Diskussion, keine Ausnahme. Jeder von uns würde das sagen und jeder von uns würde das sozusagen denken. Und nochmal zurück zu dem kleinen Video. Ich fand diese Animation mit der Katze, die da am Ende so unschuldig die Maus zwischen den Zähnen hat und dann die Gefängnisstäbe runterkamen und die Finger, die drauf gezeigt haben. Im Tierreich gibt es diese Dinge, die uns bewegen, nicht. Im Tierreich gibt es ständig irgendwelche Zwangskopulationen, aber niemand würde dazu sagen, das ist eine Vergewaltigung. Also der Standard, den wir Menschen haben, ist offensichtlich ein anderer, als der sonst irgendwo anders stattfindet. Und all diese Dinge, die dienen eben dazu, zumindest das zu bestätigen, dass man sagen kann, ja, es gibt Dinge, die sind wirklich richtig und es gibt Dinge, die sind wirklich falsch. Und wenn es diese Dinge gibt, dann ist das ein sehr gutes Argument und ein sehr gutes Indiz dafür, dass es Gott tatsächlich eben auch gibt. Und ich schließe mit einem kurzen Vers, den Leonie am Ende eben schon vorgelesen hat, aus dem Propheten Micha, wo es genau um das geht. Gott ist derjenige, der aufgrund seines Wesens, aufgrund dessen, dass er, in der Philosophie würde man sagen, ein maximal großartiges Wesen ist, also alle Eigenschaften, die gut sind, die einen zu etwas Gutem machen, in Perfektion quasi besitzt, dass wir anhand seines Wesens sozusagen in Form von Geboten mitbekommen, beziehungsweise dann auch erkennen können, was gut und richtig ist. Und da ist es dieser Vers in Micha 6, Vers 8. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist, was der Herr fordert was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Also ja, es gibt objektive moralische Werte und Pflichten und es ist ein sehr gutes Indiz und ein sehr gutes Argument dafür, dass auch Gott existiert. Damit sage ich Amen.